Norwegen hat gewählt und nun beginnt die Diskussion darüber, wer denn hier eigentlich gewonnen hat. Zwar hat sich das Mitte-Links-Lager des amtierenden Ministerpräsidenten eine knappe Mehrheit im Parlament gesichert, aber den klar größten Zuwachs konnte die Fortschrittspartei aus dem rechten Lager verzeichnen. Sie ist nun die zweitstärkste Kraft hinter den Sozialdemokraten. Wie die nächste Regierung im Detail aussieht, ist noch offen. Klar ist aber, dass es keinen Mangel an Herausforderungen gibt. Angefangen von den hohen Lebenshaltungskosten bis zur Frage, wie man mit der Förderung fossiler Energien als wichtigste Einnahmequelle des Landes in Zukunft umgeht. Darüber sprechen wir mit dem Historiker Professor Stefan Sander-Faes. Er lehrt an der Universität Bergen in Norwegen. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag aus Norwegen.
Herr Sander-Faes, im Vorfeld der Wahlen wurde darüber spekuliert, dass die Fortschrittspartei zur stärksten Kraft werden könnte, eine Art rechte Wende. Also nun hangelt sich die sozialdemokratische Arbeiterpartei im Verbund mit kleinen Partnern doch zur Möglichkeit einer Mehrheit. Wie kam es denn jetzt zur Kluft zwischen einigen der Prognosen und der Realität? Was ist da geschehen?
Also in erster Linie muss man dazu sagen, um das gleich mal richtig anzutönen hier, bei den norwegischen Umfragewerten, also die sind seit einiger Zeit, im ganzen letzten halben Jahr etwa, relativ gut gewesen im Vergleich. Die größten Fragen, die sich hier aufgetan hatten, waren lediglich, kommen einige der kleinen Fraktionen über die 4% Sperrminoritätsgrenze, beziehungsweise eben gewinnt auf der, wenn man so möchte, rechtsbürgerlichen Seite, setzen sich da die traditionellen Konservativen, also der Partei von der ehemaligen Premierministerin Erna Solberg, oder eben die Fortschrittspartei, die Sie schon angesprochen hatten, von Sylvi Listhaug durch. Und hier muss man dazu sagen, das, was hier geschehen ist, lässt sich im Endeffekt in zwei klare Aussagen zusammenführen. Auf der einen Seite ein nicht ganz unerwarteter relativer Punktesieg für die regierende Sozialdemokratie bzw. Arbeiterpartei auf der einen Seite, also links der Mitte, wenn man so möchte, und auf der Seite rechts der Mitte im politischen Spektrum hat sich vor allem ein innerhalb der rechtsbürgerlichen Großparteien, also Höyre von Erna Solberg, die traditionellen Konservativen, hat sich in der Wählergunst etwas in Richtung Fortschrittspartei von Listhaug verschoben.
Aber für Außenstehende ist es doch etwas verwirrend, denn anders als in anderen Ländern wurde die regierende Partei, die Arbeiterpartei, nicht abgestraft mit Verlusten. Sie hat zwar marginal, aber doch zugelegt. Gleichzeitig verdoppelt sich die Opposition von rechts schon fast. Ist das denn jetzt ein Zeichen von Vertrauen oder Misstrauen in die Regierung?
Ich denke weder noch. Ich will Ihnen auch darlegen, warum ich das so sagen würde. Einerseits muss man darauf hinweisen, dass sich unter Anführungszeichen links und unter Anführungszeichen rechts der Mitte, also wenn man jetzt die zwei größten Fraktionen, also die Arbeiterpartei und eben die Fortschrittspartei hernimmt, eigentlich was die innenpolitischen Überlegungen und wirtschaftspolitischen Überlegungen betrifft, so gut wie gar nicht unterscheiden. Also die reden alle zusammen und alle anderen Fraktionen natürlich auch, etwa über den Ausbau von Ganztagsbetreuungsarbeitsplätzen, über den Umbau der Bürokratie. Da wird natürlich auch gemeinsam an Militärprojekten gefeilt. Also da gibt es mehr oder weniger innenpolitisch so gut wie keine wirklichen Unterschiede. Außenpolitisch ist es noch viel schlimmer, weil da gibt es eigentlich gar keinen Unterschied. Also alle sind pro NATO, alle sind pro USA, alle sind pro Ukraine und alle sind anti-Russland. Also die größten Unterschiede, die sich finden lassen, ist wenig überraschend, wenn man sich vor Augen hält, was unter Anführungszeichen Rechtspopulismus bedeutet, ist, dass sich die Rechtspopulisten relativ schön inszeniert hatten, als wenn ihr uns wählt, dann werden wir die Bürokratie ein bisschen zurückbauen, dann werden wir die Steuern senken und dann habt ihr alle ein bisschen mehr Geld zum Leben. Von der Arbeiterpartei kam im Endeffekt so gut wie gar nichts in diese Richtung, ist mein persönlicher Eindruck. Und auf der anderen Seite kann man dem Ganzen auch noch hinzufügen, dass die tatsächlich relevantesten Themen eigentlich in diesem Wahlkampf der letzten Wochen mehr oder weniger von allen Fraktionen ausgelassen wurden.
Aber wenn ich das so höre, muss man ja schon fast sagen, es ist sehr egal, ob es jetzt zu dieser rechten Wende gekommen ist oder nicht.
Also was die generelle Ausrichtung Norwegens betrifft, ist es tatsächlich im außenpolitischen Sinne egal. Da muss man auch dazu sagen, dass die, das habe ich mir angesehen im Nachgang des Wahlganges, die deutschsprachige Berichterstattung dazu in den unter Anführungszeichen Leit- und Qualitätsmedien, also die rangiert irgendwo zwischen unterirdisch bis schlimmer. Also die zwei wichtigsten Themen, denke ich, sowohl außen- wie innenpolitisch kann man durchaus ansprechen oder müsste man ansprechen, wird normalerweise nicht getan. Außenpolitisch geht es in diese Richtung in erster Linie darum, was machen wir denn mit dem großen Nachbarn Russland, würde man vermuten. Aber in Wirklichkeit ist das wichtigste Thema, und dass es dabei geht, die Europäische Union. Und das ist auch der Grund, warum etwa letztes Jahr die Regierungsübereinkunft zwischen der Zentrumspartei und zwischen der Arbeiterpartei in die Brüche gegangen ist. Das wurde allerdings weitestgehend ausgespart. Also die Rolle der EU, insbesondere der Stromkabel mit Energieexporten in die Anrainerstaaten entlang der Nordsee. Also da reden wir von Dänemark, von Deutschland, den Niederlanden bzw. Großbritannien. Blieb eigentlich komplett außen vor. Das ist zum Teil auch schon der Hinweis auf das innenpolitische Thema. Das ist etwas, das habe ich ehrlich gesprochen außerhalb der skandinavischen Medien das ganze letzte halbe, dreiviertel Jahr über nirgendwo gesehen. Der Staatsschutz kam im April, Mai mit dem Gefährdungsbericht heraus, und der hat darauf hingewiesen, dass die größte gesellschaftliche Gefahr für Norwegen, wie man es genannt hatte, die Gangs aus Schweden, also die Bandenkriminalität aus Schweden ist, was allerdings ein Codewort ist für importierte, organisierte Kriminalität. Also da reden wir von der kurdischen Mafia, da reden wir von zweite, dritte Generation Einwanderern, die in Skandinavien teilweise, also in Schweden ist es noch viel fortgeschrittener als in Norwegen, aber das schwappt gerade das letzte Jahr über massiv nach Norwegen über. Nur um das kurz anzudeuten, wie massiv dieser Wandel ist, nicht nur hat eben der Staatsschutz darüber gesprochen und einen mehrseitigen Bericht darüber geschrieben, auch immer wieder kommt es in den Medien hier vor, dass etwa Minderjährige Gewaltverbrechen inklusive Morde begehen, die aus diesem Bandenmilieu kommen. Und auch darüber wurde im Wahlkampf eigentlich nicht gesprochen, obwohl die Polizei, die ja in Norwegen, weil Norwegen ein zentralistischer Einheitsstaat ist, im Gegensatz zum bundesrepublikanischen Deutschland etwa, die Polizei ist seit 1. Juli standardmäßig wieder bewaffnet, was sie jahrzehntelang nicht gewesen ist, nur um Ihnen anzudeuten, wie sehr sich die Sicherheitslage in den letzten 4 Jahren massiv verschlechtert hat.
Zumindest in den deutschsprachigen Medien wird aber doch der Eindruck vermittelt, es gäbe Unterschiede zwischen den Parteien, zum Beispiel, dass einige der kleineren Parteien weg wollen von fossilen Brennstoffen, die in Norwegen sehr wichtig sind. Die Sozialdemokraten hingegen wollen daran festhalten. Oder auch die Forderung nach einer stärkeren Besteuerung von Wohlhabenden. Der amtierende Ministerpräsident ist dagegen. Mögliche Koalitionspartner sind dafür. Da scheint es schon ein paar drohende Kontroversen in einer möglichen neuen Koalition zu geben.
Ja, wobei man dazu sagen muss, also Koalitionsregierungen sind ja hier in Norwegen wie auch im Rest Skandinaviens sehr üblich. Allerdings sind keine Neuwahlen vorgesehen, wenn derartige Regierungen zerbrechen. Das heißt also, dass auch eine Regierung braucht im Prinzip nicht zwingend einen Koalitionspartner, um über die Sperrgrenze oder über die absolute Mandatsmehrheitsgrenze drüber zu gehen. Das macht natürlich das Aushandeln mit den potenziellen Mitstimmenden extrem mühsam, verwässert die Gesetzgebung massiv. Und man muss auch dazu sagen, also dass sich die Unterschiede auf der Seite links des Spektrums, also die Arbeiterpartei von Ministerpräsident Støre, ist ja mehr oder weniger Mitte links. Alle anderen Parteien sozusagen, die im Endeffekt hier ausschlaggebend sind für die Themen, die Sie angesprochen haben, sind entweder weiter links oder noch viel weiter links anzusiedeln. Also hier reden wir von den Grünen, beziehungsweise die heißen hier so praktisch dunkelrot Röhr. Also das sind die mehr oder weniger Kommunisten, die es hier in Norwegen gibt. Und die haben ein überproportionales Gewicht, wenn es um diese Dinge geht. Sie haben aber nach den Unterschieden gefragt, und ich gebe Ihnen jetzt das ganz aktuelle Beispiel aus Oslo, wo man mittlerweile, ich sage das ganz pointiert dazu, seit 2023 eine Mitte-Rechts-Regierung in der Stadtregierung hat, und die sind jetzt gerade dabei, einerseits die rot-grüne Politik von vor 2023 fortzusetzen und gleichzeitig durch die Hintertür von Umweltvorschriften und Klimaschutzmaßnahmen das Privateigentum abzuschaffen.
Das klingt nach einer verkehrten Welt. Bleiben wir noch auf der nationalen Ebene. Wenn jetzt diese Partei ganz links außen und die Grünen allenfalls eben wichtig sind für die Bildung einer Koalition, können die dann wie in unseren Breitengraden die Sozialdemokraten mit einem Forderungskatalog unter Druck setzen, oder ist das in diesem System so nicht möglich?
Nicht können oder werden, sondern haben sie schon gemacht. Sozusagen durch den gesamten Intensivwahlkampf der letzten Wochen war das schon so. Die links der Mitte befindlichen Fraktionen haben alle gesagt, wir unterstützen eine Linksregierung. Also hier sprechen wir von dem, was man aus der Zwischenkriegszeit im deutschsprachigen Raum als Lagerwahlkampf kennt. Und von einigen dieser kleineren Fraktionen kamen schon, also ganz schon aberwitzige Forderungen. Also beispielsweise die Grünen wollten nun eine Art Kompensationsautomatik ins Gesetz hineinschreiben, über was denn die Flächenwidmung betrifft. Also wenn man beispielsweise in einem Landesteil so und so viele Quadratmeter zubetoniert, müssen in einem anderen Landesteil so und so viele Quadratmeter renaturiert werden. Also das waren schon die ganz, ganz konkreten Forderungen in diese Richtung. Und das wird für die Arbeiterpartei voraussichtlich extrem teuer werden, sozusagen sich auf der politischen Ebene dieses Kapital auszugeben, um die Unterstützung zu gewinnen. Und für die hier lebenden Menschen, naja, Norwegen ist schon ein Hochsteuerland, also ein bisschen was geht natürlich immer, aber das wird nicht, sagen wir mal so, einfacher werden.
Erste Befragungen zeigen, die rechte Seite hat am Wahltag vor allem bei Männern gepunktet, aber auch bei Jungwählern. Was heißt denn das für die Zukunft? Ist es demnach nur eine Frage der Zeit, bis es dann doch zu dieser rechten Wende kommt?
Das ist natürlich eine extrem gute Frage, weil das ist meines Erachtens der zentrale Aspekt dieser Wahl, weil die letzten 10 Jahre hat sich vor allem die Sympathie unter den jungen Wählerinnen und Wählern für die Fortschrittspartei massiv erhöht. Also wir reden hier auch nicht von subtilen Veränderungen und hier sieht man ganz eindeutig, wie sich entlang biologischer, tatsächlich binärer Geschlechterverteilungen sozusagen die politischen Präferenzen verteilen. Also für junge Männer muss man dazu sagen, Themen wie hohe Steuern spielen eine Rolle, genauso wie Einwanderung beziehungsweise eben schlicht und ergreifend generell dieses Links-Rechts-Spektrum. Das ist insofern total skurril, weil ja doch Skandinavien seit Jahrzehnten eine unter Anführungszeichen vorbildhafte Gleichstellungspolitik verfolgt und genau dieses Gleichstellungsthema, sozusagen Quotenregelungen etc. und dergleichen, ist genau der Hauptgrund, der diesen Umfragen zufolge angegeben wird, wenn man sich die Polarisierung zwischen jungen Männern und jungen Frauen ansieht. Ich sage da jetzt noch vielleicht dazu, weil es war erst vor einigen Tagen im Staatsfunk ein Porträt, also ganz, ganz skurril. Einerseits nicht nur, weil die rechts der Mitte befindlichen, insbesondere betrifft das die Fortschrittspartei, Fraktionen weitaus unter Anführungszeichen bessere Social Media und soziale Medienkompetenzen offensichtlich haben, sondern weil die Reaktion von einigen porträtierten jungen Frauen gewesen ist, sozusagen mit Ekel und Abscheu auf die politische Ausrichtung der jungen Männer zu reagieren. Also das weist vor allem darauf hin, dass hier massive Polarisierungen in den letzten Jahren schon stattgefunden haben, die das ganze Problem mit unter Anführungszeichen gesellschaftliches Zusammenleben und im weiteren Sinne sicherlich auch in die Richtung, wie viele Partnerinnen oder Partner sind überhaupt sozusagen ungefähr auf der gleichen Wellenlänge mit den jungen Menschen, sicherlich noch drastisch verschärfen werden.
Sie hörten Stefan Sander-Faes von der Universität Bergen im Gespräch im Nachgang zu den Wahlen in Norwegen. Besten Dank.
Vielen Dank und einen schönen Tag.